Gesund machende Hilfe, das ist mein Thema heute in unserer Predigtreihe Gesund werden und gesund bleiben. Es geht heute um den barmherzigen Samariter, eine Geschichte, ich glaube, sie ist allgemein bekannt. Ein Mann kam von der Autobahn ab, verletzte sich schwer bei diesem Unfall. Ein Arzt und ein Rechtsanwalt hatten es eilig, fuhren schnell vorbei. Ein Afghane bremste und half diesem Mann. Er konnte kein Deutsch, aber investierte Zeit, um diesen Menschen zu helfen. Diese Geschichte ist fiktiv, die habe ich mir ausgedacht. Aber Jesus erzählt sie ähnlich. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Vor vielen Jahren haben Arno und Andreas, eine Musikgruppe, das einmal vertont. Und ich werde euch das jetzt mal einspielen, die im Internet mithören, das darf ich nicht übertragen, darum werde ich kurz eine Pause machen. Ja, ein Lied, was ein bisschen sehr treffend die Wahrheit beschreibt über diesen Text. Aber ich möchte ihn auch einmal wörtlich lesen, im Lukas 10 nachzulesen, ab Vers 30. Jesus antwortete diesem Mann, der ihn etwas fragte. Es ging um der Hintergrund der Geschichte ist, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, wollte gerne wissen, wie bekomme ich das ewige Leben, was muss ich tun und so weiter. Und Jesus sagt dann, liebe Gott, liebe dich, liebe deinen Nächsten von ganzem Herzen. Und er sagt, mein Nächsten, wer ist denn das? Und darauf sagt Jesus dann, antwortet mit dieser Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho und unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Auch er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam ein verachteter Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege diesen Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Welchen von den dreien, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, hat deiner Meinung nach Gottes Gebot, den Nächsten zu lieben, erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte antwortete, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Die Geschichte ereignet sich in Israel, nahe der Stadt Jericho. Der Tatort des Raubüberfalls ist die Straße, die das 800 Meter hoch gelegene Jerusalem mit Jericho, das 200 Meter unter Meeresspiegel liegt, verbindet. Eine gefährliche Straße, ein gefährlicher Abstieg. Man brauchte damals 5 bis 6 Stunden für diesen Weg. Autos, Bus und so weiter gab es ja bekanntlich noch nicht. Die Straße war gefährlich, überall lauerten hinter den Felsklüften und so weiter Räuber und auch Gewaltverbrecher. Dieser Mann war selbst schuld. Warum reist er auch alleine? Aber darum geht es in dieser Geschichte nicht. Er wird Opfer eines Gewaltverbrechens. Auch wer der Täter ist, bleibt unbekannt. Auch das interessiert hier nicht in der Geschichte. Jesus richtet den Fokus nicht auf das Gewaltverbrechen, was sicherlich abzulehnen ist, und auch nicht auf die ganzen Umstände, sondern auf eine einzige Person. Auf die Person, die diesem verletzten Mann half. Für uns heute heißt es, wie reagiere ich denn, wenn Gott mir einen notleidenden Menschen in den Weg stellt? Gott führt es immer so, dass zwei Menschen zusammengeführt werden. Einer, der Not hat und einer, der helfen kann. Und wenn ich helfen kann, wie verhalte ich mich? Wende ich den Blick ab oder helfe ich? Das ist die Frage, die Jesus letztendlich indirekt hier steht. Mein Thema gesundmachende Hilfe setzt hier an. Damit andere gesund werden können nach Leib, Geist und Seele, kann Gott mich fragen, Jörg, bist du bereit zu helfen? Bist du bereit, das überhaupt zu wollen? Willst du das überhaupt? Hörst du zu, wenn Gott dich beauftragt, etwas für ihn zu tun? Jörg, bist du bereit, Zeit, Kraft und Liebe zu investieren, um zu helfen? Und packst du an mit den Möglichkeiten, die dir gegeben sind? Jesus nennt uns hier drei Personen. Zwei aus der damaligen Geistlichkeit, ein Priester und ein Tempeldiener, wollen nicht helfen. Sie wenden sich ab, gehen ihren Weg weiter. Da fällt mir eine Geschichte ein, die vor kurzem geschehen ist. Ein älterer Mann wollte an einem Sonntagmorgen Geld abheben und betritt seine Bank und kurz vor dem Schalter kollabiert er und bricht zusammen. Er ist ohnmächtig, liegt auf dem Boden. Zwei weitere Kunden kommen nacheinander hinein, steigen über diesen Mann hinweg, heben ihr Geld ab und gehen wieder. Erst der dritte Kunde, der kommt, sieht diesen Mann, kümmert sich um ihn und sorgt dafür, dass ein Rettungsdienst kommt. Dumm für die anderen beiden. Alles wurde nämlich von der Sicherheitskamera gefilmt und anhand der Kundendaten, die ja beim Geldholen bekannt wurden, konnten diese Menschen ermittelt werden und haben ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung bekommen. Also unsere Geschichte ist gar nicht so abwegig. Traurig nur, dass sich Menschen abwenden, nicht helfen, obwohl sie es doch könnten. Und hier in unserer Geschichte sind es gerade die Profis, die es eigentlich wissen müssten, ein Priester und ein Tempeldiener. Profis ohne Liebe, Profis ohne Hilfsbereitschaft, sie schaden dem Reiche Gottes. Nach diesen beiden prominenten, äußerst angesehenen Vertretern der offiziellen Kirche damals, kommt ein dritter Mann, ein Migrant aus Samarien, am Tatort vorbei. Die Samariter wurden von den rechtgläubigen Israeliten abgelehnt. Das waren die abgefallenen Juden. Das waren die, mit denen man nichts zu tun haben will. Aber Jesus nimmt gerade diesen Mann. Und er zeigt uns auf, dass dieser Mann das Herz auf dem richtigen Fleck hat. Er sieht den Verwundeten, er sieht das liebevolle Herz und er geht hin. Er kann gar nicht anders, als zu helfen. In dieser Situation ist es diesem Mann gleichgültig, dass der Verwundete ja ebenfalls zu den Feinden aus samaritischer Sicht gehört, eben ein Jude. Dieser Mann braucht Hilfe, die Not verbindet, die Not wird persönlich und dieses Gefühl bewegt zum Handeln. Der Samariter tut, was ihm möglich ist. Er ruft keine Institution an, die nun helfen müsste, er packt selbst an. Er investiert sich, er investiert Zeit und auch Geld. Er nutzt seine Möglichkeiten, die er hat, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Er hat die Gelegenheit zum Helfen weder gesucht, noch auf sie gewartet. Sie fällt ihm zu, weil Gott seinen Blick zum Kranken gelenkt hat. Und diesen Impuls nimmt er auf und hilft. Gesundmachende Hilfe bedarf zuerst einmal keiner Worte, sondern den Willen, aus ehrlicher Herzensmotivation heraus zu helfen. Ich möchte aus dieser Geschichte für uns heute 5 Punkte ableiten, was das bedeutet. Erstens, gesundmachende Hilfe braucht meine Bereitschaft, überhaupt helfen zu wollen. Will ich das? Oder habe ich mein Herz von Anfang an verschlossen? Steht an meinem Herzen ein Schild, bitte nicht stören, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Ich will nicht. Ich denke nur an mich. Das ist die erste wichtige Frage. Dieser samaritische Mann sieht die Not und er will helfen. Anders als Priester und Levit, die vorbeigegangen sind. Diese Geschichte ist ja bekanntlich eingebunden in ein Gespräch, das Jesus mit einem Pharisäer führt. Ewiges Leben. Die Gegenwart Gottes kann ich nur genießen, wenn ich ehrlich mit Gott umgehe, wenn ich ihn liebe, wenn ich Jesus Christus liebe, das Erlösungswerk persönlich angenommen habe und wenn ich mich so annehmen kann, wie Gott mich geschaffen hat und wenn ich dann noch das Beste für den Menschen suche, ihn eben liebe, so sagt es Jesus, dann können wir das ewige Leben genießen und dann ist diakonisches Handeln im Sinne Gottes auch richtig. Das heißt, die erste Frage, die Jesus hier stellt, ist die Frage nach meinem Willen, die Frage an mein Herz. Liebe ich überhaupt? Liebe ich Gott? Kann ich mich so annehmen, wie Gott mich geschaffen hat? Und liebe ich den Menschen? Diese Frage ist deshalb so brisant, weil unsere Gesellschaft heute so gestrickt ist. Viele Menschen wollen nicht helfen. leben ausschließlich in ihrem Ich-Denken. Und wenn Notsituationen kommen, spenden sie gerne und bezahlen da und entlasten damit ihr Gewissen. Es ist sehr interessant zu beobachten, auch bei uns in unserer FEG, wenn eine Notsituation kommt und wir rufen zu Spenden auf, es dauert nicht lange, dann haben wir Millionen zusammen. Aber ein Haushalt in einer Gemeinde oder in einem Bund auszugleichen, ist ungleichlich viel schwerer, weil die Menschen dafür eben kaum was spenden. Will ich helfen oder lebe ich im Ich-Denken? Welche Werte prägen mein Leben? Welche Werte prägen mein Leben? Pegida, rechte Aufmärsche, unsere Szene am Geldautomaten, die ich eben dargestellt habe, zeigt eben, dass die Menschen heute sehr, sehr stark im Ich-Denken leben. Ich und meine kleine Welt, das hat erstmal Vorrang. Und wehe, da stört jemand. Oder wehe, jemand nimmt mir mein Geld. Und dann gehen Leute eben auch auf die Straße mit ganz platten, miesen Parolen. Und der Hintergrund ist nichts anderes als mangelnde Liebe zum Nächsten. Ich glaube, wenn ich den Ausländer, den Migranten, den Menschen der Not hat, wirklich lieben würde, würde ich mit ihm anders umgehen. Würde ich mit ihm anders umgehen. Und ich freue mich, dass es ganz viele Menschen auch in unserem Land gibt, die genau das tun, die lieben und die sich in andere investieren. Das wird viel zu wenig gesagt. Leider wird die andere Seite viel zu stark betont. Aber es gibt eben auch das Gute, auch in unserem Land. Wie gut ist das? Aber nichtsdestotrotz, was geht mich das an, wenn der Opa da eben am Geldautomaten liegt? Ich brauche jetzt mein Geld. Oder was geht mich das an, wie es dem Flüchtling geht? Der nimmt ja doch mein Geld weg, also muss ich dagegen demonstrieren. Was geht mich das an, wenn mein Nachbar krank ist? Sollen sich doch der Pflege, die soll die Familie drum kümmern? Was geht's mich an? Leider sind diese Gedanken auch sehr präsent. Ich könnte diese Reihe beliebig fortsetzen. Die Frage, die Gott mir stellt, ist, will ich helfen? Öffne ich mein Herz? Will ich dienen und meinen Egoismus überwinden? Will ich die Werte, die Gott mir in der Bibel niedergeschrieben hat, für mein eigenes Leben anwenden? Natürlich kann ich nicht jedem Menschen helfen. Und ich kann auch die Not der Welt nicht lindern. Das ist aber auch nicht unser Auftrag. Sondern unser Auftrag ist, das wäre das Zweite jetzt, zu achten darauf, was sagt Gottes Geist mir? Eine Sensibilität zu bekommen, wenn Gott zu mir spricht. Hier in dieser Situation hat Gott zu drei Menschen gesprochen. Er hat einem Pharisäer gesagt, schau mal nach rechts, da liegt ein Verwundeter, hilf. Und der Pharisäer tut nichts anderes, als wegzugehen. Ja? Dann hat er den Tempeldiener dasselbe gesagt, der Heilige Geist. Schau mal nach rechts, da liegt einer. Aber auch dieser Tempeldiener guckt schnell weg, ab. Und dann kommt ein dritter Mann, schau mal nach rechts, und der schaut wirklich hin. Und er hilft. Wisst ihr, es geht darum, dass Gottes Geist uns Impulse setzt und er setzt sie. Hab ich die Sensibilität, diese Impulse Gottes aufzunehmen? Dann und nur dann soll ich helfen. Versteht ihr den Gedanken? Dann und nur dann, wenn Gottes Geist es uns sagt. Und hier muss ich es lernen, viel aufmerksamer zu sein und zu werden, dass ich die kleine, feine Stimme Gottes in meinem Herzen höre. Wo ist der Mensch, dem ich jetzt eine freundliche Aufmerksamkeit bringen soll? Wen kann ich jetzt anrufen? Wer braucht meine Hilfe? Ach, da will gerade einer schnell reinfahren, steht an der Ampel und steht rechts, dann bremse ich doch und gebe ihm ein freundliches Zeichen und lass ihn vor. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten machen unsere Welt ein kleines wenig besser. Ein klein wenig besser. Und wenn Gott uns dann noch die Möglichkeit gibt, sogar persönlich zu werden, das heißt auch mit Menschen zu reden, umso besser. Wir wollen uns darum einüben, auch als Christen. Aber ich bekenne auch, dass sehr oft vor meiner und sicherlich auch vor unserer Herzenstür das Schild steht, bitte nicht stören. Ich bin gerade im Gedanken. Ich will jetzt die Impulse Gottes nicht aufnehmen, weil meine Gedanken sind jetzt viel schöner. Kennt ihr sowas? Ich kenne das. Und dann sehe ich ein drittes. Gesundmachende Hilfe benötigt Zeit. Zeit für den anderen. Der Samariter sieht diesen Menschen und er desinfiziert zuerst einmal die Wunden. Das machte man damals mit Wein. Und dann nahm man Olivenöl, was eine bessere Heilung hervorruft. Und das wurde, die Wunden wurden mit Olivenöl dann beträufelt. Und dann legt er ihn auf sein Lasttier, wahrscheinlich ein Esel, und bringt ihn zur nächsten Herberge. Es fällt auf, dass dieser Mann sich Zeit nimmt. Hatte er keinen vollen Terminkalender? Wahrscheinlich doch, denn er war ja unterwegs zu irgendeinem Termin. War ja wahrscheinlich nicht just for fun unterwegs. Und er hat sogar Zeit, dass er noch über Nacht bei dem Kranken bleibt. Es war ihm möglich, seines Tagesplan zu ändern, ganz gleich, was sein Terminkalender sagt. Und das, auch das ist ein Aspekt in unserer Gesellschaft, den wir sehr viel ernster nehmen müssen. Haben wir noch Zeit für Menschen in unserem Umfeld? Es bedeutet, in diesem Spannungsfeld zwischen vollen Terminen auch immer wieder zu hören, was ist denn Gottes Zeitplan jetzt für mich und für mein Leben? Habe ich noch einen Blick für den Nächsten und dann auch Zeit für ihn? Die Aussage, ich habe keine Zeit, ist eine falsche Aussage. Wenn du morgen zum HSV gehen willst, was heute nicht sehr ertragreich war, denn ich glaube, die haben 4-0 verloren, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, dann hast du Zeit. 5-0? Ach du Christi Mon, auch das noch. Okay, ich sage dazu jetzt nichts mehr. Ja, bei 4-0 habe ich aufgehört zu gucken. Aber wenn ich will, dass ich da hinkomme, dann finde ich einen Weg und dann finde ich Zeit, oder? Es ist so. Also die Ausrede, ich habe keine Zeit, ist eigentlich eine Ausrede. Wer sich von seinen Terminen leiten lässt, verliert den Blick zum Nächsten. Irgendwas läuft hier dann falsch. Was ist denn zum Beispiel, wenn Gott dich morgen krank werden lässt? Was ist dann mit deinen Terminen? Dann macht sie eben anderer. Und diese Welt bleibt nicht stehen. Und sie läuft normal weiter. Auch wenn wir morgen mal sagen, ey, geht nicht. Ich habe morgen einen wichtigen anderen Termin, Chef. Ich arbeite das nach oder wie auch immer. Wir müssen darüber nachdenken. Manchmal ist es wichtig, einen Termin abzusagen, um anderen helfen zu können. Zeit. Ein vierter Aspekt, gesundmachende Hilfe bedarf meiner Liebe für den anderen. Der samaritische Mann war innerlich von seiner Not so sehr bewegt, dass er gar nicht anders kann, als anzuhalten. Hier steht ein Begriff, inneres tiefes Mitleid, steht hier so in der wörtlichen Übersetzung. Eigentlich heißt es wörtlich, es zogen sich ihm die Eingeweide zusammen und es trieb ihm die Tränen in den Augen. So sehr war er von dem Leid des anderen betroffen. Er war emotional bewegt von der Not des anderen und er muss einfach helfen. Und alles andere war ihm jetzt egal. Er folgt dem Gefühl seines Herzens. Und die Liebe in seinem Herzen ist jetzt treibende Kraft. Und diese Herzensregung zeigt, wie sehr dieser Mann lieben kann. Liebe, nochmal, zu Gott, zu mir selbst und zum anderen, ist der Maßstab. Und diese Liebe bedeutet nichts anderes als, ich will das Allerbeste für Gott, für mich und für den anderen. Und wenn ich das Beste für Gott will, dann hat das immer auch was mit dem Erlösungswerk Jesu Christi zu tun. Das kann nur jemand sagen, der auch eine persönliche Beziehung zu Gott hat, die durch Jesus Christus ja bekanntlich möglich wurde. Nochmal, Gott lenkt den Blick auf diesen verwundeten Mann. Es geht nicht darum, alle Menschen zu sehen und alle Not zu wenden. Es geht darum, diesen einen zu sehen und zu helfen. Und Jesus sagt immer wieder, in allem, was wir tun, geht es nicht um die Tat primär, sondern um unsere Herzensmotivation. Oh, stürzt ab. Hinter unserer Hilfeleistung muss folglich Liebe stehen. Und so muss die Motivationskraft immer Liebe zum Handeln sein. Ein fünftes dazu. Gesundmachende Hilfe braucht die liebende Hand, die dem anderen das gibt, was er braucht. Gucken wir mal. Nee. Kannst du nochmal neu starten? Bist du lieb? Okay, alles klar. Der samaritische Mann gibt hier aus seinem Privatvermögen Geld, damit der Kranke wieder gesund wird. Das muss er nicht tun, aber er tut es. Und auch hier ist ein innerer Beweggrund, wieder Liebe und Großzügigkeit. Er gibt das, was er kann. Scheinbar war er vermögend, sodass die Kosten, für die er aufkommt, und sogar den Blankoscheck, den er noch unterschreibt, wenn ich zurückkomme, zahle ich dir den Rest, man weiß ja nicht, was das kostet, zeigt, dass er wahrscheinlich genug Geld hat, dass ihm das noch nicht mal wehtat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Er half diakonisch, er gab Geld und er tat das, was er konnte. Dafür setzte er sich ein. Gott führt einen Hilfsbedürftigen und einen, der helfen kann, immer so zusammen, dass es passt. Der Gebende kann dem geben, was der Notleidende braucht. Und das empfinde ich als besonders trostvoll. Gott erwartet von mir nicht, dass ich das gebe, was ich nicht geben kann, sondern das, was ich geben kann, das soll ich tun. Nicht das Unmögliche erwartet Gott, sondern das, was möglich ist. Nicht das, was ich mir mühsam erst aneignen muss, erwartet Gott, sondern das, was ich schon kann, was schon in mir drinsteckt an Potenzial. Das kann das Helfen sein, wie gestern bei Lasse beim Umzug, wo einige waren. Das ist eine Kleinigkeit nur, aber eine wichtige Kleinigkeit. Das kann dem, dem es gegeben ist, sein, dass er Geld gibt für einen guten, besonderen Zweck. Der andere, der vielleicht sagt, komm, ich komme mal zu dir, bügel dir mal einen Korb Wäsche, damit du mal Entlastung bekommst. Der nächste sagt, ihr könnt euch das ausdenken, 1000 Dinge. Ich gehe für dich einkaufen, ich mache das und so weiter. Das, was möglich ist. Worauf der Geist Gottes mich hinweist und wo ich meine Hand für einsetzen kann. Gott stellt uns in eine Gemeinde, wo andere Menschen sind, die das tun können, was ich vielleicht nicht kann. Und diese Gabenvielfalt ist ein großes Geschenk in der Gemeinde Jesu Christi. Und wo wir sie einsetzen, kann einem Mensch umfassend geholfen werden. Der eine kann das, der nächste jenes und der dritte dieses. Das ist wichtig in der Gemeinde, die vielerlei Möglichkeiten zu nutzen und einzusetzen. Der Inhalt unserer Nächstenliebe orientiert sich immer an dem, was der Hilfsbedürftige braucht. Nicht unbedingt, was er will, sondern was er braucht. Und darum sind diese Fragen so wichtig, die Jesus ja auch oft stellt, bevor er hilft. Was brauchst du in deiner Not? Was willst du, dass ich für dich tun soll? So geht Jesus immer wieder mit Menschen um und handelt dann. Dieser samaritische Mann ist voller Großzügigkeit. Er kann von seinem Überfluss geben. Und letztendlich gibt er damit Gott. Hilfe, die ankommt, erzeugt immer oft auch eine Gegenfrage. Warum tust du das für mich? Warum tust du das für mich? Der samaritische Mann blieb noch eine Nacht bei dem Verletzten und sah, dass die Pflege noch andauerte, gab dem Wirt Geld und ging dann seinen Terminen nach. Der Mann war ja jetzt bestens versorgt. Er hat das getan, was er konnte und konnte jetzt weiterziehen. Was wird der kranke Mensch empfunden haben, als er erlebt, wie ihm geholfen wird, wie er medizinisch versorgt wird, wie er in einer sauberen Herberge genesen darf und wie der Wirt ihm sagt, ruh dich aus. Es ist alles für dich bezahlt. Und als der samaritische Mann einige Tage oder Wochen später wieder zur Herberge kommt, wird der Kranke ihm diese Frage gestellt haben. Warum machst du das eigentlich für mich? Wo Hände geben, was das Herz sagt, werden Lippen bezeugen können, dass wir zu Gott gehören. Und so können wir dann Zeugnis ablegen von der Liebe Gottes, die in uns wohnt. Gesundmachende Hilfe mit einem liebenden Herzen zu geben, sorgt dafür, dass Menschen tatsächlich gesund werden können, nach Leib, Geist und Seele. Liebe Gemeinde, ausgehend von dem Liebesgebot unseres Herrn, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von der ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben, wünscht sich Gott von mir, dass ich meinem Nächsten das Herz öffne und dass ich ihm das gebe, was Jesus ihm durch mich geben möchte. Eigentlich doch ganz leicht, oder? Dann empfehle ich auch, lass es uns einfach tun. Amen.